zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Tornitz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Heute nicht mit eurem Host Jan Klein-Rilsing, sondern mit mir Dominik, denn Jan ist leider krank geworden. Erstmal gute Besserung an dich, Jan. Doch ehe überhaupt keine Folge die Woche kommt, dachte ich mir, nehme ich einfach mal eine Folge alleine auf. Ich hoffe, Jan kann das verzeihen. Nächste Woche ist er dann natürlich für euch wieder am Start. Doch so wenig wie die zweite Bundesliga, so viel wie in der zweiten Bundesliga los ist, pardon, muss einfach darüber gesprochen werden, denn wir haben ja den Aufstiegskampf, wir haben den Klassenhalt, Mittelfeld. Naja, haben wir nicht wirklich in der zweiten Bundesliga und dementsprechend gibt es einfach so viel drüber zu reden. Und so wenig wie Tornitz fehlen darf in der Woche, da dürfen momentan zwei Spieler nicht fehlen. Und damit sind wir auch schon bei den Freitagabendspielen. Und das sind einmal Mohamed Ali Zoma bei Nürnberg und Paul Will bei Kräuter Fürth. Denn beim ersten Spiel Bochum gegen Nürnberg, was 1:1 endete, durch die Tore von eben Mohamed Ali Zoma und dem Elfmeter von Onyeka in der 38. Zoma in der 72. Onyeka. Und ich muss sagen, es war von beiden Mannschaften ein gut geführtes Spiel. Also man hat die positive Kurve bei beiden Mannschaften gesehen. Es war wirklich ein ganz gut anzuschauendes Spiel. Es gab natürlich in der zweiten Liga viel Kampf, aber auch Leidenschaft. Es gab wenige Tore um 10, aber ich fand, das haben die beiden Mannschaften dann im Mittelfeld und auch in der Verteidigung ziemlich gut gemacht. Bei Bochum muss man sich dann natürlich am Ende vielleicht ein bisschen ankreiden lassen, dass man die Chancen nicht genutzt hat, die man eigentlich gehabt hat. Vielleicht sogar, um dieses Spiel zu gewinnen. Denn aus Bochumer Sicht, klar, es ist ein Punkt, aber es ist eben auch das dritte Remis in Folge. Für Bochum heißt das dementsprechend der 10. Tabellenplatz, Nürnberg der 8. Platz. Und wir wissen alle, wie eng die zweite Liga ist. Da wäre natürlich ein Sieg für Bochum ziemlich wichtig gewesen, um den Abstand nach unten nochmal zu vergrößern. Aber wie ich schon gesagt habe, ein Punkt ist ein Punkt. Ich glaube, den nehmen beide Mannschaften gerne, ehe man am Ende gar keinen Punkt zu sich nimmt oder kriegt. Und ja, was gibt es noch zu Bochum gegen Nürnberg zu sagen? Seit es waren beide Mannschaften ebenwürdig. Für mich Bochum den Tick besser, aber schlussendlich muss ich sagen, geht das Unentschieden schon in Ordnung. Und kommen wir nun zum zweiten Spiel, nämlich Kräuter Fürth gegen Arminia Bielefeld. Bei beiden Mannschaften die Formkurven eher nicht so gut, ein bisschen besser bei Fürth. Bielefeld momentan ja nicht wirklich gut drauf, sind immer wieder nach unten gefallen, drohen jetzt sogar wieder in den Sog unten reingezogen zu werden. Sie haben zwar noch 27 Punkte, aber dadurch, dass Fürth eben dieses Spiel gewonnen hat mit 2:1 durch die Tore von Hergota und Srebeni, muss ich dann überlegen, aber ja, Hergota und Srebeni hat Fürth unten jetzt natürlich wieder drei eminent wichtige Punkte für das Kleeblatt geholt. Bielefeld konnte durch Knoch in der 19. noch ausgleichen. Das erste Pflichtspieltor für Knoche für Bielefeld. Aber auch das konnte am Ende nicht reichen. Und Fürth hat gezeigt, dass sie in der zweiten Bundesliga dünn bleiben wollen. Ja, sie hatten so ihre Schwächephasen in diesem Spiel, aber das konnte Bielefeld nicht nutzen. Dementsprechend hat Fürth jetzt 22 Punkte. Und Bielefeld, wie gesagt, 27. Also es sind 5 Punkte zwischen Bielefeld dem 11. und Fürth dem 18. Also da ist noch für Fürth alles drin. Für Bielefeld, wenn sie nicht aufpassen, dann wird es nochmal brenzlig. Da sind zwar noch einige Vereine unter Bielefeld, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber geben Mannschaften Punkten halt auch, wie eben Fürth. Und für Fürth finde ich das natürlich einen sehr wichtigen Sieg. Wir haben 22 Punkte, sind jetzt nur noch ein Punkt vorm Relegationsplatz und auch nur ein Punkt zum direkten Klassenhalt. Aber schlussendlich ist dann die Tordifferenz natürlich das Wichtige, weil da hat Fürth halt minus 20 und mit Abstand halt das schlechteste Torverhältnis nicht nur unten im Kampf um den Klassenhalt, sondern allgemein in der zweiten Liga. Und jetzt wundert sich wahrscheinlich der ein oder andere, warum ich am Anfang gesagt habe, dass Paul Will nicht fehlen darf, weil er hat da weder ein Tor gemacht noch eine Vorlage. Ja, das hat aber einen gewissen Grund. Und nein, es ist nicht der Grund, weil Paul Will vertraglich noch in Darmstadt gebunden ist, sondern weil Paul Will einfach zeigt, was er für eine Führungsrolle bei so einer Mannschaft einnehmen kann. Und Paul Will ist eben so ein Spieler, der Fürth vielleicht wirklich gefehlt hat, der mit seiner Präsenz auf dem Platz oder seiner Körperlichkeit halt viel machen kann, der die Spieler dann auch mal motiviert, dass hier noch was möglich ist. Und das hat er immer wieder im Mittelfeld gezeigt, wo er bei Fürth ja auch gesetzt ist, auf der 8er- bzw. 6er-Position. Und dafür hat er auch viele positive Balleroberungen gehabt und auch ein gutes Passspiel, was ja bei Fürth in den letzten Spielen, gerade in der Vorrunde, ja nicht so lief. Und dementsprechend ist Paul Will auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Fürther Rückrunde. Und wenn Paul Will so weitermacht, dann ja, ist bei Fürth fast nicht mehr in der Rückrunde an ihn wegzudenken. Und die Fürther Fans werden wahrscheinlich sehr traurig sein, dass er nach der Rückrunde wieder zurück zu Darmstadt kommt. Für die Darmstädter freut es sich natürlich, weil man sieht, dass Paul Will sich bei Fürth sehr gut entwickelt. Nach seiner schweren Verletzung konnte sich ja bei Darmstadt erstmal nicht durchsetzen. Dementsprechend fand ich die Leihe zu Fürth auch nur logisch. Und man sieht ja auch, was Paul Will für eine Kampfmaschine ist, um es mal so zu betonen. Dementsprechend, ja, wie gesagt, also für mich Morbid Alijoma und Paul Will bei diesen beiden Vereinen momentan einfach nicht wegzudenken. Und kommen wir nun zu den Samstagsspielen. Da hatten wir, wie gewohnt, 4 an der Zahl. Und es haben halt auch die Top 1, Top 2 und oder die Top 3 Mannschaften in der zweiten Bundesliga am Samstag gespielt. Das sind einmal Elversberg, das ist Darmstadt und das ist Schalke 04. Schalke 04 eher erst abends 20.30 Uhr zu Hause gegen Magdeburg gefordert. Wer aber auch gefordert war, war Elversberg, die sich schlussendlich dann aber doch ziemlich überzeugend mit 3:1 gegen die Eintracht aus Braunschweig durchsetzen konnten. Was ich anfangs nicht so vermutet hatte, weil Elversberg sich in den letzten Spielen doch ein bisschen schwerer getan hat und Braunschweig ja auch eine Woche zuvor 2:2 gegen Darmstadt gespielt hat. Klar, auch da einen 2 Punkte Vorsprung verspielt haben, aber Braunschweig hat da gezeigt, dass sie es können. Aber vielleicht haben sie einfach nicht mit dem scheinbar neuen Torschützen von Elversberg, nämlich Lukas Petkoff, gerechnet. Muss ich sagen, war ich auch ziemlich überrascht. Dafür, dass er eigentlich ein gelernter Mittelfeldspieler ist, hat er jetzt auch das Tore-Schießen auf der Stürmerposition für sich entdeckt. Freut mich natürlich für Lukas Petkoff, obwohl ja der gelernte Stürmer, den Elversberg vorne einsetzt, eher Mokwa ist, der später dann auch das entscheidende dritte Tor für die Elf gemacht hat. Aber auch so fand ich, war es ein überzeugender Auftritt. Also von Braunschweig kam für mich überraschend wenig. Und Elversberg hatte eigentlich von Anfang an das Zepter in der Hand. Hat Braunschweig kaum wirklich zu gefährlichen Aktionen kommen lassen. Und Elversberg hat halt einfach gezeigt, dass sie zu Hause auch eine starke Mannschaft sind. Und für mich auch persönlich mit dem besten Fußball in der zweiten Fußball-Bundesliga spielen, haben sie für mich gegen Braunschweig halt wieder gezeigt. Und ja, waren ja auch vorübergehend Tabellenführer. Also da sieht man, wie eng das ist. Während des Spiels ist man Tabellenführer und am Ende des Spieltags ist man Tabellendritter. Das ist wirklich sehr, sehr verrückt. Aber Elversberg darf und muss sich auf jeden Fall nicht verstecken in diesem Aufstiegsrennen. Denn Tabellendritter, 44 Punkte und plus 17 Tordifferenz, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Vor allem, wenn man bei Elversberg bedenkt, wer da im Sommer eigentlich wirklich weggegangen ist, plus der Trainer mit Horst Steffen, der jetzt bei Braunschweig auch nicht mehr Trainer ist. Dass Elversberg sich so gut fängt, das verdient totalen Respekt ab. Aber auch Braunschweig, ja, die hatten ihre guten Spiele, aber haben gegen Elversberg, wie gesagt, dann aufgezeigt bekommen, wo dann noch ihre Schwächen sind. Und gegen eine Top-Mannschaft letzte Saison und in dieser Saison reicht es dann halt einfach nicht für Braunschweig, da auch Zählbares mitzuholen. Man ist jetzt Tabellen-13. mit 25 Punkten. Ja, ist jetzt 2 Punkte zum Relegationsplatz, 3 Punkte zum direkten Abstiegsplatz. Aber wie wir alle wissen, das kann sich wirklich sehr schnell ändern. Also da ist noch nichts entschieden bei beiden Mannschaften. Wo es ja an diesem Spieltag hätte entschieden werden können oder sich noch entscheiden wird, ist die Trainerfrage bei Karlsruhe und auch bei Kiel. Denn beide Trainer waren ja angezählt oder sind immer noch angezählt. Einmal Christian Eichner bei Karlsruhe und Marcel Rappe bei Kiel. Beide Mannschaften, beide Trainer, eher gesagt, mussten das Spiel gewinnen, um vielleicht dann nochmal die Chance zu bekommen, weiter Trainer zu bleiben. Schlussendlich konnte sich der Karlsruher SC unter der Leitung von Christian Eichner durchsetzen mit einem überzeugenden 3:1 gegen Kiel. Und für die Kieler bedeutet das jetzt die 5. Niederlage hintereinander für die Störche. Also das tut schon wirklich weh, gerade wenn man denkt, dass Kiel ja aus der Bundesliga abgestiegen ist und an sich einen wirklich guten Kader hat, aber es nicht immer überzeugend auf den Platz bekommen. Also da sieht man wieder, wenn du aus der Bundesliga absteigst, klar, du verlierst einige gute Spieler, das bleibt natürlich nicht aus, aber du hast halt dementsprechend trotzdem eigentlich noch einen Kader, der für die zweite Liga sehr prädestiniert ist. Aber man kennt auch die jüngsten Beispiele, ich sage nur Bielefeld noch vor ein paar Jahren, die ja aus der Bundesliga abgestiegen sind und dann komplett durchgereicht wurden. Aber da gibt es genug Beispiele. Bisher sieht es ja bei Kiel so aus, als würden sie in der zweiten Liga bleiben. Aber auch bei ihnen einen Punkt zum Relegationsplatz, 2 zum direkten Abstiegsplatz. Also das wird wirklich langsam eng, wenn man nicht langsam zumindest einen Punkt holt. Aber für Karlsruhe muss man wirklich sagen, haben sie dieses Spiel sehr, sehr stark gemacht. Ich war überrascht von der Aufstellung mit einem 5-3-2. Da hat mich Christian Eichner persönlich sehr überrascht. Aber man muss sagen, es war eine gute Möglichkeit, so gegen Kiel aufzulaufen. Kiel hatte Chancen, aber man muss wirklich sagen, Karlsruhe hatte die gefährlicheren. Auch wenn es ein sehr ruppiges Spiel war. Aber Karlsruhe wusste mit dem wenigen Ballbesitz, den sie hatten, einfach ihre Duelle zu gewinnen, die zwei Bälle zu erobern und dann schnell nach vorne zu spielen. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, eben über Marvin Wanicek, der ja bei Karlsruhe nicht wegzudenken ist. Ist für mich schwierig, weil ich sowohl Wanicek als auch den jungen Ben Fahad beide wirklich stark fand. Aber auch die Fünferkette fand ich sehr gut strukturiert. Gerade Ambrosius in der Startaufstellung hat mich ziemlich überrascht. Allerdings muss man da auch sagen, haben die Karlsruher Glück. Für mich persönlich hätte es Elfmeter für Kiel geben müssen. Nach dem Foul von Ambrosius kurz vor der Halbzeit hat der Schiedsrichter anders entschieden, hat der VAR anders entschieden. Ich persönlich hätte diesen Elfmeter gegeben. Für mich war das eine klare Berührung. Aber okay, der Schiedsrichter hat anders entschieden. Aber zu den Schiedsrichtern kommen wir ja später noch. dementsprechend erstmal die Trainerfrage bei Karlsruhe für diesen Spieltag beiseite gelegt. Nächsten Spieltag muss man schauen. Und auch bei Kiel ist jetzt die Frage, halten sie an ihrem Trainer fest oder kommt da jetzt noch die Woche die Meldung, dass es das war? Also wird bei Kiel wird es wirklich langsam eng. Bei wem es auch eng wird oder bei wem es eng war, war bei Darmstadt gegen Düsseldorf. Also das war wirklich ein sehr, sehr enges Spiel. Und erstmal Respekt an Düsseldorf. Für mich hat Düsseldorf in diesem Spiel absolut nicht wie eine Mannschaft gespielt, die unten drin steckt, die um den Klassenhalt spielt. Die haben gekämpft, gefightet, die haben wirklich Leidenschaft ans Böllenfalltor gebracht, so wie Darmstadt es halt auch tut. Also da haben wirklich fast zwei Mannschaften auf Augenhöhe gespielt. Ich sage fast, weil für mich Düsseldorf die etwas gefährlichere Mannschaft war. Aber es ist nun mal in der zweiten Liga so, wenn, oder generell im Fußball, wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann nutzt sie der Gegner. Da kommt der Gegner einmal gefährlich vors Tor und zack, kassierst du ein Gegentor. Also für mich wirklich ein sehr, sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften. Es war kein fehlerfreies Spiel, aber davon lebt natürlich auch der Fußball von den Fehlern, die entstehen, was der Gegner dann ausnutzen kann. Und gerade bei Düsseldorf war ja Anfang der Woche oder im Laufe der kompletten Woche eigentlich noch unsicher, wie die überhaupt auflaufen, weil die hatten 4, 5 Verletzungssorgen, die hatten Krankheitsfälle, auch Florian Kastenmeier, der Stammtorhüter bei Düsseldorf, war ja lange fraglich, mit welchem Torhüter Düsseldorf überhaupt gegen Darmstadt antritt. Schlussendlich hat Düsseldorf Glück gehabt, Kastenmeier ist rechtzeitig fit geworden und konnte so auflaufen. Natürlich für die Darmstadt ein bisschen schlecht, weil natürlich ein etwas schwächeres Düsseldorf natürlich wäre besser gewesen, aber auch so muss man natürlich sagen, wenn Düsseldorf in Bestbesetzung aufläuft, dann ist das eine wirklich, wirklich starke Mannschaft, was sie halt wirklich gegen Darmstadt gezeigt haben. Und für mich dementsprechend auch Spieler dieses Spiels ist Marcel Schuhn, der Torhüter von Darmstadt 98, weil was der da für Paraden gezeigt hat, das ist wirklich aller Ehren wert. Der hat die Linien immer und immer wieder vor dem Rückstand bewahrt. Auch, wenn man natürlich sagen muss, offensiv lief es ja auch nicht schlecht bei Darmstadt. Also gerade in der siebten Minute die frühe Führung durch Fraser Hornby. Dann der frühe Ausgleich von Düsseldorf durch De Weijs. Ja, für De Weijs ist es natürlich auch ein sehr bescheidener Spieltag gewesen. Das erste Mal in der Startaufstellung überhaupt dieser Saison. Jetzt 12 Minuten durch einen Eckball. Den Ausgleich kassiert. Das erste Eckball-Gegentor für die Darmstädter. Und in der 15. Minute musste De Weijs wieder ausgewechselt werden wegen einer Verletzung. Also die 15 tragischen Minuten von De Weijs. Erstmal gute Besserung an ihn. Soweit ich weiß, ist es erstmal nichts Schlimmeres, aber es tut natürlich schon weh für den Mann. Und dann in der 88. Minute eben Matej Maglica. Und wie gesagt, Düsseldorf hatte die Chancen. Darmstadt kommt einmal gefährlich mit einer Ecke vor, überhaupt in diesem Spiel, vor das Düsseldorfer Tor. Und dann ist es eben Matej Maglica, der letzte Woche schon 2 Tore gegen Braunschweig gemacht hat und jetzt wieder das entscheidende 2:1. Und es ist mal in der Saison so, die Mannschaften, die oben stehen, haben dann eben auch das Spielglück und die Mannschaften, die weiter unten stehen oder halt ganz unten stehen, haben dann auch häufig Spielpech, so wie auch in diesem Spiel. Und ja, Matej Maglica scheint jetzt auch das finale Torschießen für sich entdeckt zu haben. Als Innenverteidiger in dieser Saison jetzt schon 6 Saisontore, also das ist wirklich sehr, sehr stark. Und worüber man auch in diesem Spiel einfach sprechen muss, ist die rote Karte für Daland, der dann für De Weijs eingewechselt wurde. Ich persönlich fand, das war 0,0 eine rote Karte. Also generell in diesem Spiel der Schiedsrichter wirklich auf gut Deutsch gesagt, bodenlos, was der da gepfiffen hat. Der hatte dieses Spiel absolut nicht unter Kontrolle. Und diese rote Karte zeigt es halt einfach nochmal, weil es gab oder sollte Einwurf für Darmstadt geben. Daland verhindert eben diesen Einwurf und will den Ball dann ins Spielfeld werfen, wofür er dann halt eben gelb kassiert hätte. Aber ich glaube, das wäre eben relativ gewesen. Und anstatt den Ball gerade zu werfen, wirft er irgendwie Korridor ab. Wobei man aber auch da sagen muss, Korridor stellt sich auch in diesen Wurf. Also wenn überhaupt, hätte ich halt gelb für Korridor gezeigt, für Spielbehinderung, Zeitspiel etc. Aber rot für Daland war für mich halt unbegreiflich. Ich habe diese Szene gesehen, dachte, ja, okay, das ist halt, das ist im Eifer des Gefechts jetzt passiert, okay, der Schiri lässt es weiterlaufen. Nein, er gibt rot für Daland, weil es eine Tätlichkeit an Korridor ist. Also das habe ich auch so noch nicht erlebt und es zeigt, wie gesagt, einfach die Linie oder die Nicht-Linie, die dieser Schiedsrichter gefahren ist. Also es gab dann auch noch gelb für Korridor. Aber entweder du gibst gelb für Korridor oder rot für Daland, aber nicht beides, weil das macht dann wiederum keinen Sinn, weil irgendwie dann beide Schuld haben, aber der eine Spieler wird härter bestraft als der andere. Also wie gesagt, das macht absolut keinen Sinn und war einfach eine sehr harte bis absolut nicht zu verständliche Entscheidung. Und ja, für Darmstadt bedeutet das nun oder bedeutet es bis zu diesem Zeitpunkt die Tabellenführung. Und ja, Darmstadt war damit Tabellenerster und Elversberg Tabellenzweiter. Warum war? Ganz einfach, weil Schalke Samstagabend sich meinte, ja, wir schießen jetzt einfach mal Tore. Was wir in der Hinrunde nicht so gekonnt haben, machen wir jetzt in der Rückrunde wieder wett. Und zwar mit einem 5:3. Gegen Magdeburg. Und das war wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel von beiden Mannschaften. Es war mitreißend, es war turbulent, es gab viele Torraumszenen. Und ich habe also mir alle Fans, die in diesem Stadion waren, die in der Veltins-Arena auf Schalke waren, haben scheinbar ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Natürlich, die Magdeburger werden sich ärgern. Da schießt du schon mal 3 Tore gegen den Tabellenführer, aber kassierst 5. Und ja, das ist bei Magdeburg in dieser Saison einfach ziemlich komisch. Ich erinnere nur an das Spiel gegen Fürth, wo man ja auch eigentlich sehr komfortabel führte mit 5:1 und am Ende gerade so 5:4 gewinnt. Ja, also bei Magdeburg, das ist wirklich ein Rauf und Runter. Man haben die gute Spiele und dann haben sie wieder nicht so gutes Spiel. Ich würde nicht mal sagen, das war ein schlechtes Spiel von Magdeburg. Eben nicht. Magdeburg hat wirklich stark mitgespielt. Aber Schalke hat, man muss so sagen, halt einfach einen Edin Dzeko, der bei Schalke wirklich alle offensiven Akzente setzt und hat einfach krasser Unterschiedsspieler in dieser zweiten Liga ist, was man einfach schon wieder gesehen hat. Also, wenn offensiv irgendwas lief, dann war Edin Dzeko immer beteiligt. Also kein Wunder, dass Schalke diesen ja schon fast vergöttert, um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Aber kommen wir erstmal dazu. Also Magdeburg ist ja schon schlecht in die Partie gestartet mit einem Eigentor in der 15. Minute. Das ist dann natürlich sehr, sehr bitter. Du machst eine gute Partie, da kommt Schalke wirklich eigentlich einmal gefällig vor dein Tor und ja, du fällst diesen Schuss dann auch noch ab. Aber Magdeburg hat in der 17. Minute sich kurz geschüttelt und durch Nollenberger den Ausgleich erzielt. Und ja, ich habe den Spieler eben schon erwähnt, Edin Dzeko, 39. Minute. Das war wirklich eine sehr, sehr starke Aktion von ihm. Also das ist wirklich sehr überraschend, wenn man denkt, dass Edin Dzeko 39 Jahre alt ist und dass er eigentlich schon für Fußballer ein sehr, sehr starkes Alter ist Aber das siehst du ihm absolut nicht an. Der läuft über den Feld, übers Feld, der macht die Bälle fest, der pusht seine Mannschaft. Halt eben auch ein Grund, warum Schalke ihn geholt hat, ne? Aber das ist wirklich sehr, sehr starke Leistung. Ja, und dann ging es mit dem 2:1 in die Halbzeit. Und in der 49. Minute dann Karaman durch einen Elfmeter in der 49. Minute auf 3:1 erhöht. Also das ist wirklich eine bis zu dem Zeitpunkt wirklich schlechte Partie von Magdeburg gewesen. Eigentor und Elfmeter verursacht. Aber was man sagen muss, Magdeburg hat in dieser Saison ja schon häufig gezeigt, ja, wir sind offensiv gut, defensiv nicht so gut. Dementsprechend haben sie dann sich wieder nur kurz geschüttelt und in der 53. Minute, wieder 4 Minuten später, das 3:2 durch Zukowski gemacht. Aber Schalke hat sich dann gedacht, nee, nicht mit uns. Und Ljubicic in der 65. und Karaman in der 68. haben dann das 4:5 gemacht und danach war die Messe gelesen. Also danach, spätestens nach dem 5:2, fiel Magdeburg dann auch nicht mehr wirklich viel ein. Also offensiv war Magdeburg, man muss sagen, bemüht. Aber Schalke hat es defensiv dann halt auch ziemlich stark gemacht. Und ja, dann gab es noch in der 84. Minute den Elfmeter, den Zukowski dann gemacht hat. Aber ja, dann war das schlussendliche 5:3. Und man muss sagen, Schalke hat in dieser Partie nur kurz gewackelt, aber dann im Stile eines Tabellenführers gezeigt, wie man es machen muss in der zweiten Liga. Nämlich mal kurz die Brust anheben, mit vollem Stolz in der Felddienstarena auflaufen und dem Gegner, wenn wir zwei Dinger dann reinschießen, tut mir natürlich auch für Magdeburg wirklich, du schießt wieder 3 Tore gegen den Tabellenführer, denkst dir, ja okay, das ist wirklich stark, vielleicht ein Unentschieden, kassierst dann aber auch 5, also für den neutralen Zuschauer natürlich ein sehr, sehr starkes Spiel. Für die Magdeburger Fans, ich denke, viele haben sich zwar auch gefreut, weil besser du fährst dahin und siehst ja gar keine Tore. Jetzt hast du 8 Tore gesehen. Aber ja, für Magdeburg wird es jetzt natürlich kritisch. Die sind auf dem Relegationsplatz, also Platz 16 mit 23 Punkten. 1 Punkt vom direkten Abstiegsplatz. Also da hatte Magdeburg halt auch eigentlich sich was anderes überlegt. Schalke jetzt wieder Tabellenführer mit 46 Punkten. Konnten auf +2 die Tordifferenz erhöhen. Ja, und dementsprechend Schalke 46, Darmstadt 45, Elversberg 44. Das wird alles eng. Und ja, nicht nur das 5:3 war ja ein Torreigen an diesem Spieltag, sondern auch Paderborn gegen Hertha. Beide Mannschaften mussten gewinnen, um im Rennen um die Aufstiegsplätze dabei zu bleiben, besonders Hertha BSC, die jetzt 10 Punkte Abstand schon haben. Und ja, das war für die Hertha aus Berlin wohl ein zu großer Gedanke, um frei aufzulaufen in Paderborn. Paderborn, trotz des sehr schlechten Wetters, waren eher beflügelt davon und fertigen die alte Dame mit 5:2 ab. Also Hertha war in diesem Spiel wirklich defensiv komplett überfordert. Paderborn ist wirklich, ja, man muss sagen, die sind einfach frei aufgelaufen. Die haben gezeigt, was sie können offensiv, haben defensiv auch wenig zugelassen, bis halt auf die 2 Gegentore. Aber auch sonst war Paderborn für mich die deutlich stärkere Mannschaft, hätten sogar für die Chancen, die sie hatten, dieses Spiel höher beenden können, also wenn nicht sogar mit 6:2 oder 7:2. Also Paderborn war in diesem Spiel absolut überlegen und für die alte Dame aus Berlin ist es jetzt natürlich schmerzhaft. Du hast jetzt 34 Punkte, du hast allein jetzt zu Paderborn 10 Punkte Abstand und Paderborn ist Tabellenvierter, also du hast 11 Punkte Abstand zum Dritten. Und bist damit eigentlich, also bist raus aus dem Aufstiegsrennen. Also 11 Punkte allein zum Relegationsplatz. Das ist natürlich jetzt schon eine brutale Aufgabe. Und ja, so wie Hertha zuletzt aufgetreten ist, spätestens jetzt nach dem 5:2 und wie Schalke, Darmstadt, Elversberg und Paderborn aufgetreten sind, die sind einfach momentan gut drauf. Aber jetzt für Hertha, ja, wohl eher weniger was. Müssen sie, auf Deutsch gesagt, die nächste Saison wieder angreifen. Aber ob das bei Berlin, bei der Hertha so bleibt, muss man natürlich auch schauen, weil sie ja haben etatmäßig einfach den wertvollsten Kader und dann jetzt wieder eine weitere Saison in der zweiten Bundesliga zu spielen. Ja, es ist noch nicht vorbei, die Saison, aber sie sind so gut wie raus aus dem Aufstiegsrennen. Das tut natürlich schon weh. Für Paderborn muss man wirklich sagen, das war eigentlich eine brutale Leistung. Die haben gezeigt, was sie können und haben es halt auch auf den Rasen gebracht und sind dementsprechend weiterhin Tabellenvierter, jetzt mit 43 Punkten und voll dabei. Wer auch gerne weiter im Aufstiegsrennen voll dabei gewesen wäre, wäre Hannover 96, die aber gegen Dynamo Dresden nicht über 0:0 hinausgekommen sind, obwohl Hannover wirklich Chancen hatte, aber an Tim Schreiber, dem Torhüter von Dresden, einfach an diesem Spieltag gescheitert ist. Also wirklich Tim Schreiber für mich der auf jeden Fall beste Dresdner an diesem Spiel. Und ja, man muss natürlich sagen, Dresden, die haben das schon gut gemacht, die haben gekämpft, die haben gefightet, die haben gezeigt, warum sie in dieser Rückrunde eine wirklich starke Mannschaft sind. Sie sind ja mit die beste Rückrundenmannschaft auf Platz 6, um genau zu sein jetzt. Kaiserslautern, Elversberg, Paderborn, Darmstadt und Hannover sind besser. Also Mannschaften, die oben um den Aufstieg mitspielen. Und dann Dresden, das zeigt einfach, wie gut Dresden in dieser Rückrunde ist. 9 Punkte nach 6 Spielen, das ist für Dresdner Verhältnisse wirklich gut. Wenn man sich nach 6 Spielen anschaut, wo Dresden da war, da hatten die nach 6 Spielen 5 Punkte und waren auf Platz 14. Also dazu sieht man, Dresden hat jetzt vielleicht kollektiv nicht den besten Kader. Aber es ist eine Mannschaft, die kämpft und fightet und ackert und wirklich eine brutale Fanbase hat, was die Dresden angeht. Also ich glaube, der Auswärtsblock in Hannover war nicht komplett ausverkauft, aber war schon sehr, sehr stark ausverkauft. Und das zeigt einfach wieder die Verbundenheit zwischen Dynamo Dresden und den Fans, dass die Dresdner so stark unterstützen. Und wie gesagt, also fußballerisch war es jetzt nicht das beste Spiel. Hannover hätte dieses Spiel eigentlich auf dem Papier statistisch gewinnen müssen, haben sie nicht. Und das bedeutet, man ist jetzt Tabellenfünfter mit 42 Punkten. Aber da ist halt noch alles drinne. 2 Punkte zum Relegationsplatz, 3 zum direkten Aufstiegsplatz. Ja, das klingt jetzt erstmal nicht so gut, wenn man denkt, dass die anderen Mannschaften auch gepunktet haben. Aber da kommen für Hannover auch noch die direkten Duelle. Und Hannover spielt auch einen sehr starken Fußball. Dementsprechend ist da auch noch nichts entschieden für Dresden. Ja, man ist jetzt Tabellenvorletzter. Aber halt punktgleich mit Fürth, für die ja der Sieg gegen Bielefeld sehr, sehr wichtig war. Und ja, 1 Punkt zum Relegationsplatz oder 1 Punkt auch nur zum direkten Klassenhalt. Also da unten ist halt auch noch nichts entschieden. Oben, unten, das ist wirklich sehr wild in dieser Saison wiedermals. Und damit fehlt uns jetzt nur noch ein Spiel am Sonntag. Nämlich die Partie Münster gegen Kaiserslautern. Ich musste tatsächlich gerade nachschauen, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Und Kaiserslautern gewinnt dieses Spiel mit 2:3. Und auch Kaiserslautern, für die war dieser Sieg sehr wichtig durch die Treffer von Ritter, Doppelpack und das erste Tor von Barset, dem Neuzugang, der dann in der 45. plus 1 das 3:1 gemacht hat. Und bei Münster muss man sagen, Doppeltorschütze Heuer, eigentlich gelernter Verteidiger, und hat aber gezeigt, dass er als Innenverteidiger auch Tore schießen kann, also eben auch wie Magliza bei Darmstadt. Da ist er dann zweimal nach vorne gekommen und hat auch 2 Tore gemacht. Das Interessante bei Heuer ist ja aber auch für Jannes Heuer, dass er vertraglich an Kaiserslautern eigentlich noch gebunden ist und an Preußen Münster ja nur ausgeliehen ist. Also das ist schon ein sehr interessantes Spiel gewesen. Jannes Heuer gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber 2 Tore. Also muss man schauen, wie die Kollegen von Kaiserslautern das dann aufgenommen haben. Für Kaiserslautern war das natürlich ein wichtiger Sieg. 37 Punkte. Klar, das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Aber 7 Punkte zum Relegationsplatz. Und wie gesagt, die ganzen oberen Mannschaften, die treffen halt auch noch in der Rückrunde aufeinander. Die könnten sich aus Kaiserslautern Sicht die Punkte noch gegenseitig wegnehmen. Wenn man jetzt weiter konzentriert die Spiele gewinnt oder zumindest nicht verliert, dann hätte man eventuell noch Chancen, oben anzugreifen. Natürlich wird es mit 7 Punkten allein zum Relegationsplatz und 8 zum direkten Aufstiegsplatz eher schwierig. Möglich ist es aber noch. Entsprechend Kaiserslautern darf man nicht abschenken, was den Ausstiegskampf angeht. Und damit haben wir jetzt erstmal die Spiele hinter sich gebracht. Also es waren wirklich wieder viele interessante kämpferische Spiele dabei, auch zwei mit vielen Toren, was halt einfach wieder die Attraktivität der zweiten Fußball-Bundesliga zeigt. Und ja, du hast halt Mittelfeld, wenn man so definieren möchte, ist vielleicht Kaiserslautern und Hertha, aber ab Nürnberg den Tabellenachten bis Dresden, bis Fürth, ist halt Klassenerhalt, und ab Hannover, also dem 5. bis zum 1. Schalke, ist halt Aufstiegskampf. Und wir haben den 23. Spieltag, also da kommen noch 11 Spieltage. Und wenn das so weitergeht, wird wirklich beides, also Aufstiegskampf und Klassenerhaltskampf, erst am letzten Spieltag entschieden. Das ist natürlich, was wir Fußballfans wollen und lieben. Für die Mannschaft ist das natürlich eher weniger schön. Für die wäre es natürlich schön, wenn man sich so ein bisschen absetzen könnte, Punkte holt und weiß vielleicht schon nach 30 Spieltagen, okay, wir sind auf jeden Fall aufgestiegen, oder okay, wir sind leider abgestiegen. Aber so sieht es momentan ja nicht danach aus. Und für mich persönlich kommen wir jetzt nämlich zu der ersten Sache, nämlich meine 11 des Spieltags. Und das ist für mich heute ein 3-5-2. Fangen wir an im Tor. Da habe ich Marcel Schuhn. Es war wirklich sehr schwer, Marcel Schuhn oder Tim Schreiber von Dresden. Ich habe mich schlussendlich für Marcel Schuhn entschieden, weil ich persönlich, nicht nur, weil ich Darmstadt-Fan bin, sondern für mich hatte Marcel Schuhn mehr zu halten als Tim Schreiber. Tim Schreiber hatte auch seine guten Aktionen, aber durch die Offensivkraft von Düsseldorf, die auf das Tor von Schuhn kam, fand ich auch die Paraden, die er gezeigt hat, stärker. Und dementsprechend für mich Marcel Schuhn im Tor. Davor eine Dreierkette aus eben Heuer, Magliza und Scheller von Paderborn. Also Heuer, Magliza, habe ich ja schon was zu gesagt. Scheller auch für mich gegen Hertha auch ein sehr, sehr starker Spieler. Häufige Zweikämpfe gewonnen. Auch den Weg nach vorne mal gesucht, was ich wirklich positiv hervorheben möchte. Dann im Mittelfeld eben ein Petkov, Karaman, Obermeier, Wanicek und Ritter. Also wirklich alles starke Spieler. Petkov, habe ich ja schon gesagt, Elversberg, Karaman bei Schalke, Obermeier bei Paderborn, Wanizek bei Karlsruhe und Hertha bei Kaiserslautern sind alles gute Offensivkräfte, die auch in diesem Spieltag wieder gezeigt haben, wie wichtig sie für eben ihre Mannschaft sind. Und vorne vorweg im Sturm ein Zukowski von Magdeburg. Ja, Magdeburg hat verloren, aber Zukowski hat von den 3 Toren eben auch 2 gemacht und mir gezeigt, dass der Offensiv super, super wichtig ist bei Magdeburg. Hätte vielleicht sogar noch ein Tor mehr machen können. Dementsprechend für mich auch sehr stark. Und Edin Dzeko habe ich ja schon gegen Schalke beim Schalke-Spiel was zugesagt. Also offensiv läuft fast alles über Dzeko. Ich glaube, ich habe keinen Angriff von Schalke gesehen, wo Dzeko mal nicht beteiligt war. Und er ist halt, wie gesagt, einfach dieser Unterschiedsspieler in dieser zweiten Liga. Also es würde mich eigentlich wundern, wenn Dzeko mal nicht an irgendeinem Spieltag in der 11. Spieltags steht. Und ja, entsprechend für mich Edin Dzeko. Und wenn wir schon dabei sind, mein Spieler des Spieltags ist Petkov von Elversberg, wo ich ja wirklich überrascht bin nach dem Abgang von Ebnu Talib. Dachte ich, okay, wird es bei Elversberg jetzt doch ziemlich schwierig. In den ersten Spielen ohne Ebnu Talib sah es ja auch danach aus, dass Elversberg da ein bisschen so einen Downfall hat, was die Tore angeht. Mock war noch nicht so richtig angekommen. Und da dachte sich Petkov, okay, wenn wir Ebnu Talib nicht mehr haben, dann mache ich wohl jetzt die Tore. In den letzten Spielen ja auch offensiv wirklich sehr, sehr stark gewesen. Jetzt gegen Elversberg, gegen Braunschweig, das nochmal unter Beweis gestellt mit seinen 2 Toren. Also Petkov, wenn der so weitermacht, müsste man vielleicht mal bei ihm darüber nachdenken, dass er vielleicht nicht rechter Mittelfeldspieler ist, sondern vielleicht auch mal Zehner oder ihn mal auf die Stürmerposition zu tun. Aber das jetzt mal so dahingesagt. Aber für mich Petkov auf jeden Fall an diesem Spieltag Man of a Match. Und kommen wir nun zum hellen Pfiff der Woche. Und das ist an diesem Spieltag ist Timo Gerach, der Schiedsrichter der Partie Schalke 04 gegen 1. FC Magdeburg. Und Timo Gerach hatte in dieser Partie wirklich eine gute, sehr gute Übersicht, hat gezeigt, wie man in so einem Spiel rangehen muss, wirkte sehr unaufgeregt von Anfang bis Ende. Und auch bei den beiden Entscheidungen, bei den beiden Elfmetern, fand ich, hatte das richtig entschieden. Da gab es nicht lange Diskussion, hat sich vielleicht nochmal mit dem VAR auseinandergesetzt oder hat sich die Szene nochmal angeguckt. Also da hatten wir an diesem Spieltag sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga ja einige Szenen, wo man wieder drüber diskutieren kann und muss. Aber Timo Gerach hat bei beiden entschieden, bei dem Elfmeter von Karaman in der 49. und beim Elfmeter von Zukowski in der 84. dass das für ihn Elfmeter sind. Gut entschieden, schnell entschieden, so wollen wir es im Fußball haben. Und auch bei so einer Partie, die ja seit schlussendlich mit 5:3 endete, also auch viel auch von den Rängen kam, wie man es ja in der Felddienstarena gewohnt ist, hatte sich Timo Gerach davon nicht beirren lassen. Auch von den Magdeburgern kam viel Support, dass man da vielleicht die eine oder andere Entscheidung dann komisch fällt, ist im modernen Fußball so leider so. Timo Gerach hat gezeigt, wie man es machen kann. Und trotz dieser 2 Entscheidungen und 8 Toren gab es nur 2 gelbe Karten. Und 2 beide für Schalke, einmal für Karaman und einmal für Becker. Keine für Magdeburg. Also auch das zeigt, dass Timo Gerach viel mit Diskussionen zu tun hat, also mit den Spielern diskutiert hat, aber auch gute diskutiert hat, nicht irgendwie unnötig da noch irgendwie provozieren und hast nicht gesehen von den Spielern. Nein, Timo Gerach hat gezeigt, dass er es gut kann. Und eine Szene, die ich besonders gut fand, war beim Neutorhüter Kevin Müller bei Schalke 04, nachdem Loris Karius ja gefehlt hat. Da gab es auch kurz eine Szene, wo die beiden so ein bisschen diskutiert haben, möchte ich es mal sagen, aber es wirkte eher so fast schon freundschaftlich, als würden die beiden sich kennen. Aber da haben sie so ein bisschen Scherze gemacht. Das war, glaube ich, doch, das müsste, als der Pausenpfiff kam, müsste das gewesen sein, wo die Szene dann so entstanden ist. Das fand ich halt auch ganz witzig. Dementsprechend, das hat auch wieder die Menschlichkeit bei Timo Gerach gezeigt, was ja bei vielen so diskutiert wird, dass man zwischen Menschlichkeit, Professionalität unterscheiden muss. Timo Gerach hat gezeigt, muss man nicht zwangsläufig, man kann auch mit dem Spieler ein bisschen Scherze machen. Und dementsprechend der helle Pfiff der Woche ganz klar an Timo Gerach. Und nun zum Abschluss kommen wir zum Lilientalk. Ich weiß, ich habe bei der Partie Darmstadt gegen Düsseldorf schon ein bisschen drüber geredet, aber jetzt möchte ich mal mehr den Fokus wirklich auf die Lilien legen, die ja nach dem Sieg, dem knappen Sieg gegen Düsseldorf vorübergehend Tabellenerster waren, jetzt Tabellenzweiter. Aber auch bei diesem Spiel gibt es einiges zu diskutieren, auch nur auf Seiten der Darmstädter. Also zum Beispiel, Isaac Liedberg hat sein Comeback gefeiert nach seiner Verletzung. Ja, war nicht sein bestes Spiel, wurde ja dann auch ausgewechselt in der 69., 70. Minute für Raul Petreta. Und das war sein allererstes Spiel für den Neuzugang. Und ich fand, dafür hat er es nicht schlecht gemacht. Für seine ersten Minuten, für die restlichen 20 Minuten plus Nachspielzeit hat das gut gezeigt. Er hat auch gute Aktionen. Und hinterher fand ich das auch eine schöne Szene zwischen ihm und Luca Marseiler. Marseiler ja für seine Dreierbatterie bekannt und Petreta hat da auch schön mitgemacht. Also das zeigt, dass da auch schon eine gewisse Verbundenheit zwischen den Spielern ist. Und auch zum Beispiel zwischen Korridor und Richter fand ich das gut. Die beiden, die ja von Anfang an auf den Flügeln gespielt haben. Ich fand es persönlich ein bisschen schade. Ich hätte lieber erstmal Luca Marseiler wieder links gesehen, Korridor nach seiner Verletzung. Aber Luca Marseiler wurde ja dann später eingewechselt für Holland. Holland nicht sein bestes Spiel gemacht, aber naja, alles gut ja noch gegangen. Aber Luca Marseiler hat dann halt auch gezeigt, wie wichtig er ist und in was für einer Form er ist. Und wer auch in einer sehr, sehr starken Form ist, wo ich persönlich, muss ich sagen, ein bisschen überrascht war Niklas Schmidt in der Startausstellung anstatt Hiroki Akiyama, der dann nicht mal eingewechselt wurde. Ob es jetzt an den verursachten Elfmeter letzte Woche im Braunschweig liegt oder nicht, lässt sich nur vermuten. Aber Niklas Schmidt hat für mich eine gute bis solide Partie gemacht. Es gab ein paar Ballverluste, aber das bleibt bei so einer Partie nicht aus. Hatte Düsseldorf genauso. Aber die Bälle, die er hatte, hat er gut verteilt, auch mal den Weg nach vorne gesucht. Also man muss schauen, ob Darmstadt Niklas Schmidt noch verpflichtet ist. Ist ja angeblich eine Kaufoption hinterlegt bei der Leihe. Muss man schauen. Sollten die Darmstadt aufsteigen, kann ich mir vorstellen, dass sie das machen, aber sind noch 11 Spieltage, also da kann es noch das ein oder andere Geschmäckle geben, muss man abwarten. Und ja, das war's dann im Großen und Ganzen. Achso, was ich aber auch gut fand und was dann auch in der Heinerstube, Grüße gehen raus, beim Lilium-Podcast noch erwähnt wurde, die ich ja auch persönlich sehr gerne höre, war eine Szene zwischen Kofeld und Schuhen, wo Kofeld erst offensiv wechseln wollte mit Vukotic beim Stand von 1:1, aber Schuhen eine Körpersprache gezeigt hat, was Kofeld auch gesehen hat und was ich auch gut fand, dadurch, dass Schuhen ja auch der Kapitän ist, gab es so eine kurze Aussprache, nicht mal mit Worten, sondern wirklich eher mit Körpersprache, wo Schuhen gezeigt hat, ey, wir wollen hier den Sieg. Und das hat Kofeld akzeptiert, hat es gesehen, hat es realisiert und hat Vukotic zwar später auch gebracht, aber erst in der 90. Minute, als dann eben das entsprechende 2:1 gefallen ist. Ich denke, er hätte früher oder später eben auch Vukotic gebracht, um dann das 1:1 schlussendlich auch abzusichern. Aber ich finde das eine sehr gute Szene, dass zwischen Kapitän und Trainer einfach auch diese Vertrautheit besteht, was sehr, sehr wichtig ist in einer Mannschaft, dass du auch als Trainer auf deinen Kapitän vertrauen kannst und als Kapitän auf deinen Trainer vertrauen kannst und beide sich eben auch ohne Worte verstehen, was ich wieder sehr schön zu sehen habe und ja, wo man drüber diskutieren kann, ist die Kartenverteilung beim Schiri. Ich möchte da gar nicht so drauf eingehen, weil es war keine gute Partie vom Schiedsrichter, sage ich so. Da bin ich nicht der Einzige, der das gedacht hat. Das haben Darmstädter genauso gesehen, so wie Düsseldorfer. Also das sehe ich nicht nur durch meine Linienbrille. Denn es gab 5 gelbe Karten und eine rote für Düsseldorf. Über die rote habe ich vorhin ja schon diskutiert, dass es halt einfach fast schon eine bodenlose Frechheit ist, diese rote Karte. Und ja, die 5 gelben Karten für Darmstadt, für Liedberg, Corredor, Lopez, Richter und dann noch für Kofeld selbst. Bei Richter und Kofeld muss man sagen, die gab es fürs Meckern, weil das war auch eine ganz komische Szene. Der Liedberg kassiert gelb nach einem Foul, Richter regt sich auf, gelb. Und weil Richter fürs Meckern gelb kassiert, kriegt Kofeld wegen Meckerns gelb. Das war wirklich ganz wild zu sehen. Aber ja, dass der Schiedsrichter in dieser Partie, wie gesagt, keine Linie hatte, das war von Anfang an irgendwie ersichtlich, wird die selber fordert. Also ich möchte jetzt kein Schiedsrichter-Bashing machen. Das machen die Menschen heutzutage leider schon schnell genug. Dementsprechend, ja. Und ja, also was gibt es zu diesem Spieltag noch zu sagen, außer es ist ein Spieltag gewesen mit Überraschungen, aber auch mit Favoritenrollen, die gerecht wurden. Wir können uns ja nochmal zum Schluss die nächsten Partien angucken und da haben wir vor allem am Freitagabend Düsseldorf gegen Bochum und auch Dresden gegen Darmstadt, also meine Linien auch gleich wieder am Freitagabend in Dresden gefordert. Ich wäre gerne vor Ort gewesen, ich kann leider aus privaten Gründen nicht, aber sei es drum. Auf jeden Fall für Darmstadt eigentlich ein Pflichtsieg, um wieder Tabellenführer zu werden. Rein rechnerisch reicht natürlich ein Unentschieden, aber ein Sieg auswärts wäre natürlich nicht schlecht, weil sollte Darmstadt auch gegen Dresden auswärts unentschieden spielen, wäre das 5. Unentschieden auswärts hintereinander. Und das tut dann natürlich schon weh, wenn du zu Hause deine ganzen Punkte holst und auswärts, ja, 5-mal hintereinander nur unentschieden. Das kann dir schlussendlich Punkte kosten. Aber sind wir positiv. Aber Dresden hat gezeigt, sie können's. Gerade zu Hause immer sehr unangenehm. Dann Samstag Kiel gegen Elversberg. Auch Kiel da klar, Elversberg klar in der Favoritenrolle. Kiel muss Punkte holen. Kaiserslautern, Paderborn. Ja, beide Mannschaften wollen im Aufstiegsrennen dabei bleiben. Kaiserslautern muss an diesem Spieltag eigentlich gewinnen, um oben dran zu bleiben. Dann Bielefeld gegen Hannover. Für Hannover gilt genau das Gleiche. Aber für Bielefeld, die müssen punkten, um ansatzweise unten rauszukommen. Dann Fürth gegen Schalke, Samstagabend 20:30 Schalke, das nächste Samstagabend Topspiel, diesmal aber auswärts in Fürth am Rohnhof. Bin ich sehr gespannt, Tabellenerster gegen Tabellenletzter, sollte man meinen, ist eine klare Sache. Zweite Liga, wir wissen es alle, da ist nichts entschieden, da kann jeder jeden schlagen. Und dann Sonntag Magdeburg gegen Karlsruhe. Hertha gegen Nürnberg und Braunschweig gegen Münster. Welches Duell ich da besonders hervorheben möchte, ist Braunschweig gegen Münster. Braunschweig 13. 25 Punkte, Münster 15. 23 Punkte. Also das wird wirklich ein Spiel auf Messerschneide. Wer dieses Spiel gewinnt, kann sich ein bisschen absetzen. Wer das Spiel verliert, muss vielleicht sogar bis zum Ende zittern. Also auch da sieht man wieder, dieser 24. Spieltag bietet einige Überraschungen und ich bin sehr gespannt, wer sich da schlussendlich durchsetzen wird. Und ja, das war's dann mit diesem Tornetz-Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn Jan heute nicht dabei sein konnte. Jetzt haben wir wirklich knapp eine Stunde geredet. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige gesagt. Wenn ich irgendwas verpasst habe, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst es mich wissen, wie euch die Folge jetzt gefallen hat. Und ja, nochmal gute Besserung an Jan. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.